Es wurden auch Videos geteilt aus Italien, aus China, die ganz, ganz dramatische Situationen auf diesen Intensivstationen zeigten. Und dann wurde man doch, ich sage mal, wach. Und ich habe Abende und Wochenenden lang am Computer gesessen und habe Informationen gesucht. Ich brauchte dringend Informationen. Ich wollte mich vorbereiten. Ich wusste nicht genau, was auf uns zukommt. Ich wusste nur, dass wenn es auch nur annähernd so wird wie in diesen Videos, dann haben wir eine große Aufgabe vor uns.
Mein Name ist Nabil Atassi. Ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Nicht zuletzt deshalb spreche ich in diesem Podcast mit den Menschen aus dem medizinischen Bereich, die im Auge des Sturms rund um Ostern für uns im Einsatz waren und in vorderster Linie gegen Corona kämpften und immer noch kämpfen. Die Intensivschwester, der Notfallmediziner und die Rettungssanitäterin. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken in der Corona-Krise. Was haben sie erlebt? Wie kamen sie zurecht? Und wie geht es Ihnen jetzt? Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1-Podcast mit Dr. Nabil Atassi.
Im Studio ist Privatdozent Dr. Alexander Koch. Er ist Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin im Klinikum Esslingen. Und dort in seiner Klinik gab es ja besonders viele schwere Fälle von Covid-19-Erkrankungen. Herr Dr. Koch, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung, Herr.
Sie kommen direkt aus der Klinik hier ins Studio. Was gibt's Neues bei Ihnen in der Klinik?
Im Klinikum Esslingen haben wir heute, Stand heute, den ersten Tag, an dem wir weder einen Covid-19-Verdachtsfall, einen ernstzunehmenden haben, aber vor allen Dingen keinen Patienten mehr mit nachweislich Covid-19-Infektion.
Das ist ja eigentlich ein Meilenstein, kann man sagen, denn die letzten Wochen, da war einiges bei Ihnen los.
In der Tat, die letzten anderthalb, zwei Monate hatten wir auf der Intensivstation es mit insgesamt 45 Patientinnen und Patienten zu tun, die mit dem Verdacht zunächst mal zu uns gelegt wurden. 20 von diesen wurden dann als Covid-19-positiv bestätigt und diese 20 waren auch zu einem Großteil überwiegend sehr krank und haben einer intensivtherapeutischen Maximaltherapie bedurft.
Wie erklären Sie sich das eigentlich? Also gab es ja große regionale Unterschiede. In manchen Orten gab es relativ wenig Fälle. Man hat sich gefragt, wovon reden die eigentlich alle, die große Welle. Und dann in Kliniken wie bei Ihnen oder Nürtingen, auch nicht weit von Esslingen, da war sprichwörtlich die Hölle los. Wie erklären Sie sich das?
Nur so ganz vollumfänglich hat das, glaube ich, noch keiner richtig verstanden. Es wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, also für das Klinikum Esslingen aus dieser Perspektive heraus, die Nähe zum noch größeren, noch heißeren Hotspot Nürtingen wird sicherlich eine Rolle mitgespielt haben. Aber warum es sich dort so zentralisiert, kann man nur spekulieren. Gegebenenfalls die viel zitierten Ischgl-Skifahrer-Heimkehrer, die gegebenenfalls da einige Super-Spreader, also ganz besonders stark verbreitende infektiöse Menschen in diesem Umfeld positioniert haben.
So ein geflügeltes Wort geworden, Super-Spreader, also diejenigen, die das Virus im großen Stil verteilt haben. Wie geht man damit um? Mal Hand aufs Herz, wenn man dann so in so einer netten Klinik in Esslingen, also Chef der Anästhesie und Intensivmedizin ist und dann kommt plötzlich, wird man zum Hotspot und steht da im Fokus. Was macht man da als Chef?
Also zunächst mal ist es beruhigend, dass man, so wie Sie sagen, in einer sehr netten Klinik tätig sein darf und das auch mit einem nicht nur netten, sondern sehr kompetenten Team dieser Herausforderung entgegenschauen darf, aber in dem Fall muss man schon auch sagen muss. Die ersten Berichte erreichten mich auch über die Presse zunächst mal, dann gab es über soziale Netzwerke unter den Anästhesisten und Intensivmedizinern in Deutschland dann auch einen regen Austausch. Es wurden auch Videos geteilt aus Italien, aus China, die ganz, ganz dramatische Situationen auf diesen Intensivstationen zeigten und dann wurde man doch, ich sage mal, wach. Und ich habe Abende und Wochenenden lang am Computer gesessen und habe Informationen gesucht. Ich brauchte dringend Informationen. Ich wollte mich vorbereiten. Ich wusste nicht genau, was auf uns zukommt. Ich wusste nur, dass wenn es auch nur annähernd so wird wie in diesen Videos, dann haben wir eine große Aufgabe vor uns. Und solchen Dingen kann man sich letztlich am besten dann stellen, wenn man gut vorbereitet ist. Und das macht man nicht alleine. Man versucht natürlich in der Situation kompetente Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Berufsgruppen zusammenzubringen. Das haben wir auch getan und haben dann angefangen, strukturiert zu planen nach bestimmten Aspekten. Einmal Infrastruktur, einmal Personal, Verbrauchsmaterialien etc. pp. Mit all diesen Schnittstellen auch zu den entsprechenden Einrichtungen. Wir haben fieberhaft gewissermaßen sind wir durch die Räume getigert und haben gesucht nach Beatmungsgeräten. Wir wollten erstmal gucken, wie viel können wir denn technisch tatsächlich an Beatmungskapazitäten zur Verfügung stellen. Dann haben wir aber natürlich auch berücksichtigen müssen, wie viel Sauerstoff verbraucht so ein Gerät pro Zeiteinheit. Kann das überhaupt unsere zentrale Versorgung liefern? Stromausfallkonzepte und so weiter und so fort. Wie lange reichen die Medikamente für die verschiedenen Szenarien? Wir haben dann verschiedene Eskalationsstufen durchgeplant und das auf einer täglichen Basis in Teambesprechungen all dies entwickelt, versucht zu standardisieren und bestmöglichst auch, und das war auch eine nicht ganz einfache Aufgabe, dann immer zeitnah diese Informationen an alle Beteiligten herauszugeben.
Das klingt ja eigentlich spannend. Wenn das Thema nicht so ernst wäre, hat man nicht auch manchmal so ein bisschen dann doch ein flaues Gefühl und denkt, was kommt da jetzt auf mich zu? Sie tragen ja auch Verantwortung.
Ja, das war innerhalb meiner schlaflosen Nächte davor. Man grübelt ständig nach, habe ich noch eine Information nicht gesehen? Habe ich noch an irgendetwas nicht gedacht? Ist denn alles bedacht, was den Personenschutz anbelangt? Also das medizinische Personal sollte sich nach Umständen natürlich tunlichst nicht anstecken. Hat man da ausreichend nochmal geschult oder hat man den Eindruck, dass das sowieso im Grunde Profis sind? Und das ist sicherlich eine Kombination aus beiden. Das sind Profis, die haben tagtäglich mit Problemkeimen zu tun auf diesen Intensivstationen. Aber man will natürlich trotzdem bestmöglichst darauf vorbereitet sein, orientiert sich international an verschiedenen anderen Standorten und Hygienemaßnahmen und versucht dann das herauszusuchen, von dem man meint, dass es das Entscheidende ist und der beste Weg.
Ist ja recht schwer, sich da gut informiert zu halten, insbesondere in der Zeit, wenn ich mich selbst zurückerinnere, Anfang April, da überschlugen sich ja die Nachrichten, da kam also im New England Journal of Medicine zum Beispiel dann immer wieder diese und jene Studie heraus, wo man dann selbst beim New England Journal nicht genau wusste, wie nachhaltig und stichhaltig ist das eigentlich alles. Für Sie als Experte, konnten Sie da irgendwo filtern? Was nehme ich da jetzt für mich mit und was nicht?
Genau, das Filtern, das war das Entscheidende. Da ist natürlich auch unheimlich viel Emotion dabei. Man ist genauso wie, wenn man den Fernseher einschaltet oder Radio hört oder sonstige Medien sich anschaut, darauf angewiesen, selbst für sich zu urteilen, was ist daran wie wahr und was hat davon Gehalt. New England Journal of Medicine, eine der hoch angesehensten Fachzeitschriften, hat auch in dieser Krise mit einer sehr, sehr heißen Nadel gestrickt. Das heißt, sonst ist das eine der verlässlichsten und souveränsten Informationsquellen für medizinische Inhalte. Aber in dieser Situation musste das alles schnell gehen. Viele Studien, die da veröffentlicht wurden, waren noch gar nicht richtig fertig. Das kam erschwerend hinzu. Und ja, wie gesagt, die Emotionen. Man muss dann schon ganz genau gucken, woher kommt die Quelle, wie sehr kann ich der vertrauen, und muss dann eben aus all diesen Informationen, wie gesagt, das für sich herausfiltern. Ja, ein Weg der Machbarkeit und der Mitte. Im Prinzip bringt es nichts, jetzt sich hier in einer Panik in Ebola-Anzüge zu stecken, gewissermaßen mit Atemwegsfiltern, wie sie eben für Ebola vielleicht indiziert sein mögen. Aber diese Schutzanzüge, die sehr, sehr aufwendig und teuer sind in der Bedienung, in der Anschaffung, sind gar nicht in der Form ausreichend vorhanden. Also muss man was Machbares auffinden.
Und Sie mussten ja dann auch wahnsinnig schnell in die Praxis einsteigen. Also von jetzt auf gleich im Prinzip beginnen, die Patienten zu behandeln. Wie war das für Sie? Ist das auch für einen erfahrenen Mediziner eine große Anforderung?
Ja, die Dynamik war tatsächlich relativ steil. Ich erinnere so ein, zwei Tage, da haben wir 4, 5 Patientinnen und Patienten an einem Tag aufgenommen, alle schwer krank, alle intubiert, beatmet, alle sehr instabil auch. Wir sind als Intensivmediziner es gewohnt, mit schwerkranken Patienten umzugehen. Wir haben auch einen Schwerpunkt unserer Kompetenz auf der Beatmung. Das ist das Organsystem, welches wir am häufigsten unterstützen.
Da waren Sie ja schon mal gut aufgestellt.
Ja, im Grunde war das ein Ort für diese Patientinnen und Patienten grundsätzlich, ja. Und wir sind auch geschult im Umgang mit Problemkeimen, auch vor Zeiten von Covid-19 konnten wir damit umgehen. Aber diese Häufung von diesen extrem instabilen Patientinnen und Patienten, alle mussten mit dieser Schutzausrüstung, der persönlichen Schutzausrüstung versorgt werden, also eng sitzende Masken, dicht sitzende Masken, durch die man deutlich schwerer Luft bekommt und Hauben und Kittel und so weiter. Es wird einem sehr, sehr schnell heiß darunter. Und wenn man dann, das sind kontinuierliche Notfallsituationen, dann sich schnell bewegt, konzentriert arbeiten muss, ist das physisch und psychisch für das Pflegepersonal und für die Ärztinnen und Ärzte eine extreme Herausforderung. Und ich erinnere so die ein oder andere Stunde, da habe ich zumindest mal kurz die Bilder aus Italien oder China aufblitzen sehen. Es war dann schon sehr, sehr hektisch, ließ sich aber dann immer wieder kompensieren. Und wir sind nicht über unsere Belastungsgrenze hinaus, aber doch an diese auch immer wieder herangekommen.
Ich sage jetzt, damals ist ja noch gar nicht so lange her, vor einigen Wochen stand man ja tatsächlich vor der Erwartung, dass es doch einige Zeit so weitergehen würde an der Kapazitätsgrenze beziehungsweise sogar über die Kapazitätsgrenze hinaus. Wie haben Sie sich da gefühlt als verantwortlicher Arzt auf der Intensivstation in dem Gedanken, das geht jetzt noch einige Wochen so weiter?
Wir hatten verschiedene Eskalationsstufen, verschiedene Notfalldienstpläne in der Hinterhand, um auch noch ein, zwei Stufen höher eskalieren zu können. Und wir kamen dann aber schnell in der theoretischen Vorplanung zu der Erkenntnis nun, das, was uns wahrscheinlich als erstes ausgehen wird an Ressource, was wir als erstes vermissen werden, ist wahrscheinlich das Personal.
Stichwort Personal. Sie waren vermutlich selbst auch direkt im Einsatz am Patienten oder ist man da als Chef dann eher draußen dirigiert und die anderen arbeiten mit den Masken, Visieren und doppelten Mundschutz?
Eher Letzteres ist tatsächlich so, dass da wir eben diese kritischen Grenzen nicht überschritten haben, war ich jetzt direkt am Patienten nicht involviert an der Behandlung, hatte eher dann die Funktion, in tagtäglichen Visiten mit zu diskutieren, mit zu beraten, den Überblick zu bewahren und diese drohende Überforderung abzuschätzen, möglichst frühzeitig abzuschätzen, indem ich mich weiterhin tagtäglich ausgetauscht habe mit Intensivmedizinerinnen und Intensivmedizinern und auch das Intensivregister, das sogenannte, tagtäglich nicht nur gefüttert habe mit unseren Daten, sondern auch tagtäglich interessiert oder nicht nur tagtäglich, fast stündlich aktualisiert habe und geprüft habe, wie sind denn die Dynamiken der Intensivstationen in unserem engeren Umfeld oder in ganz Deutschland.
Wie haben Sie denn mit Ihren Mitarbeitern wahrgenommen in dieser besonderen Situation? Waren die besorgt, überfordert? Gab es Einzelne, die vielleicht auch gesagt haben, ehrlich gesagt, Chef, ich will gar nicht mit Corona-Patienten arbeiten. Können Sie mich rausnehmen?
Hatte ich tatsächlich keine Meldungen dieser Art. Es gab Hochrisikopersonal seitens Alter, seitens Vorerkrankungen, die haben sich im Vorfeld schon woanders einsetzen lassen. Im pflegerischen Dienst, ärztlich, hatten wir da keinen, der in dieser Form einem besonderen Risiko ausgesetzt war. Somit hat man da auch keine Bedenken. Ich denke, dass alle mehr oder weniger besorgt waren und verunsichert waren. Aber sie haben es mit einer, ich sag mal, gelassenen Professionalität sich mir gegenüber zumindest nicht anmerken lassen. Trotzdem ich versucht war, durch viel Präsenz und tägliches da vorhanden sein, dem gegenüber offen zu sein. Das heißt, wenn jemand gekommen wäre, hätten wir da auch Lösungen gefunden. Das war aber nicht der Fall. Wir hatten letztlich ärztlicherseits keine Versetzung in einen Covid-19-freien Bereich.
Wie hält man seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da, ich sag jetzt mal, bei der Stange?
Die Motivation war top. Von Anfang an, vom jüngsten Assistenzarzt bis zu den leitenden Oberärztinnen, da gab es keinerlei Schwierigkeiten oder auch keinerlei Anlass zu glauben, dass da einer dabei ist, der Angst hat, blockiert ist. Alle haben sich mit eingebracht, haben ihre Ideen noch mit eingebracht, und hatten alle eine sehr, sehr hohe Motivation.
Zu Ihren Aufgaben gehörte ja auch, Sie hatten ja sicherlich in Ihrem Klinikum auch den Corona-Krisenstab, wie eigentlich alle Kliniken hier in der Region das hatten. Wie ging es dazu? Also da sitzen ja dann wahrscheinlich außer Ihnen noch ein paar Kolleginnen und Kollegen aus den Chefarztabteilungen und eben auch aus der Verwaltung. Wie geht es dazu in so einem Corona-Krisenstab? Was wird da gesprochen?
Ja, wir haben im Klinikum Esslingen verhältnismäßig früh verglichen mit den ein oder anderen Kliniken, die mir bekannt sind in Deutschland, gestartet, uns auf regelmäßiger Basis in Form dieses Krisenstabs zu treffen. Da ist die Geschäftsführung involviert, da ist die Pflegedienstleitung, der ärztliche Direktor mit dabei, jeweils die Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Dann sind der Infektiologen mit dabei, selbstverständlich Hygieniker, Intensivmediziner. Das sind so 10 bis 15 Personen, die anfänglich tagtäglich sich getroffen haben, eine Bestandsanalyse gemacht haben, wie viele Patientinnen und Patienten haben wir, gegenüber welchen Ressourcen etc. pp. Und da wurden strategische Entscheidungen getroffen und auch kommuniziert an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums auf nahezu täglicher Basis.
Gibt es den Corona-Krisenstab noch?
Ja, es gibt ihn noch, er tagt auch noch regelmäßig.
Wenn Sie so diese Verläufe dann betrachten, da sind ja wirklich auch Schicksale sicherlich vonstatten gegangen. Patienten, die vielleicht auch auf dem Papier, sage ich jetzt mal, gar nicht so wahnsinnig krank waren oder sind bei Ihnen dann schwer krank eingeliefert worden, beatmet worden. Dann hat man ja diese Bilder im Kopf, wie die da auf dem Bauch liegen und beatmet werden. Was macht das mit einem als behandelnder Arzt?
Nun, als Intensivmediziner sind Sie diese Bilder grundsätzlich gewohnt und den Umgang mit diesen schwerkranken Patientinnen und Patienten. Gleichwohl sind es natürlich individuelle einzelne Schicksale. Viele von diesen über einen sehr, sehr langen Zeitraum auf der Intensivstation beatmet, demnach auch viele Zeiten im künstlichen Koma bei uns waren. Also die Beatmungszeit war lang und das bei vielen Patientinnen und Patienten gleichzeitig. Das war eine Häufung, die nicht ganz typisch ist. Und nicht zu vergessen, die Angehörigen, die in der Zeit jetzt ihre Patientinnen und Patienten nicht besuchen durften. Gleichwohl, dass ja eine belastende Situation per se ist, wenn Besucher, Intensivpatienten besuchen kommen, die diesen Anblick nicht gewohnt sind, so hilft es doch zu verstehen, eher, wie es um meinen Angehörigen, der auf dieser Intensivstation liegt, bestellt ist. Sonst ist das fürchterlich abstrakt, wenn man nur am Telefon Auskunft bekommt. Das war sicherlich auch eine Besonderheit dieser Situation.
Also ich denke mal, insbesondere Sie in Ihrer Aufgabe, die Sie wahrnehmen, hat das sicherlich stark eingenommen, nehme ich an, in letzter Zeit. Da mussten Sie sich viel mit dem Thema Corona und was machen wir und Organisation beschäftigen. Wie steht man da jetzt im Nachhinein, jetzt wo sich die Situation zurzeit zumindest mal temporär verbessert hat und wir alle vorsichtig optimistisch sind? Wie steht man jetzt den Maßnahmen gegenüber, die wir eingeleitet haben? Schulen zu, Wirtschaft runtergefahren, öffentliches Leben reduziert. War es richtig?
Das werden wir vielleicht nie wissen. Ich kann da auch tatsächlich nur aus meiner Perspektive aus dem Klinikum Esslingen sprechen. Ich kann von da aus nur sagen, viel mehr Patientinnen und Patienten hätten es nicht werden sollen. Und die Patientinnen und Patienten, die da waren, waren auch kränker und länger bei uns, als das der durchschnittliche Influenza-Patient ist. Einfach von meiner subjektiven Wahrnehmung her. Und es gibt jetzt auch die ersten wissenschaftlichen Daten, die auch in diese Richtung gehen. Also die Corona-Pneumonie ist mit der Influenza-Pneumonie nicht 1:1 vergleichbar. Es scheint sich schon abzuzeichnen, dass die Corona-Pneumonie einen höheren Schweregrad aufweist.
Jetzt sieht man ja mehr und mehr, es kommt zu Demonstrationen, da gibt es ganz unterschiedliche Strömungen, auch recht unerfreuliche Strömungen, die sich unter die Demonstrantinnen und Demonstranten mischen. Wie stehen Sie dazu? Was macht das bei Ihnen?
Ich bin ambivalent dieser Situation gegenüber. Einerseits ist es schon so, dass wir eine sehr, sehr dramatische Phase hatten im deutschen Gesundheitssystem, nicht an allen Orten gleichzeitig. Ich weiß auch, dass Intensivstationen im Osten Deutschland zum Beispiel nicht derart ausgelastet waren. Auf der anderen Seite aber um Heinsberg herum, Aachen und andere sehr wohl mindestens so belastet waren, wie wir es auch waren. Es waren Hotspots in Deutschland. Mhm. Und ich glaube, dass das auch davon abhängig ist, wen Sie fragen, wie nah er tatsächlich mit dieser Krisensituation zu tun hatte. Und ich kann schon auch ein Stück weit nachvollziehen, dass jemand, für den das so unheimlich abstrakt ist und so unheimlich weit weg ist, weil in seiner Stadt vielleicht auf der Intensivstation mal ein oder zwei für eine gewisse Zeit von diesen Covid-19-Pneumonien waren, dass da die Fragen aufkommen, war es das wert, war das nötig? Aus meiner Perspektive möchte ich mir zumindest nicht ausmalen, was passieren hätte können, hätte man den Lockdown in gar keiner Weise durchgeführt.
Betrifft Sie ja vielleicht auch persönlich. Sehen Sie auch die Wiedereröffnung der Schulen herbei?
Als Vater zweier schulpflichtiger Kinder sehe ich da durchaus positive Aspekte auch, ja.
Was spiegelt einem eigentlich, wenn man da so mittendrin ist, in so einer Intensivstation und dann natürlich auch mit den entsprechenden Patientinnen und Patienten zu tun hat? Was spiegelt einem da das persönliche Umfeld? Wird man da gemieden zu Hause oder wollen die Freunde einen nicht mehr sehen, nicht mehr sprechen? Haben die Angst vor einem oder was passiert da?
Nun, der Kontakt mit Freunden war ja sowieso nicht vorgesehen. In der Familie hat man sich interessiert, danach erkundigt, wie viele es heute sind und wie der Verlauf ist. Und ansonsten hatte ich über soziale Medien und telefonische Kontakte ausreichend Austausch. Und die meisten haben interessiert nachgefragt, wie ist die Situation, wie kommt ihr zurecht, wie geht's euch?
Jetzt wurde ja viel stilisiert auch in den letzten Wochen. Da war viel von Helden die Rede, Helden in der Corona-Krise. Wie steht man dem als Arzt gegenüber? Nervt einen sowas eher oder freut man sich darüber, über das bisschen mehr Aufmerksamkeit, was jetzt doch da war?
Also ich finde es positiv, dass diese Wahrnehmung existiert, dass man Pflegekräften und Ärztinnen und Ärzten gegenüber eine Anerkennung zur Kenntnis bringt, das finde ich durchaus angemessen und freut mich auch. Auf der anderen Seite sind wir Profis, dafür sind wir ausgebildet, dafür sind wir da. Was man sich wünschen könnte, wäre, dass diese Wahrnehmung, die jetzt im Moment ganz akut ist, dass die sich, sage ich mal, chronifiziert und ein wenig nachhalt, im Idealfall noch eine sehr, sehr lange Zeit, wenn nicht für immer, dass man sieht, das sind Menschen, die sind rund um die Uhr, 24 Stunden, 7 Tage die Woche bereit, den Menschen zu helfen, die sehr, sehr krank sind, auch mit einem persönlichen Risiko. Das ist nicht nur Covid-19, das ist jede Notärztin, jeder Notarzt, der mit Blaulicht rumfährt oder mit dem Hubschrauber fliegt oder sonst mit Patientinnen und Patienten sich vielleicht infizieren könnte mit Hepatitis B oder ganz anderen Dingen. Das ist ja letztlich der Alltag. Und das ist etwas, was Covid-19 vielleicht schaffen kann, dass diese Wahrnehmung verstärkt zutage kommen und dass das hoffentlich auch noch nach Covid-19 so bleiben würde.
Sie sehen da schon Defizite auch in der Vergangenheit, was diese Wahrnehmung, die Sie gerade beschrieben haben, angeht.
Es kann nie genug sein, sagt man mal, als jemand, der selbst darum kämpft, dass die Arbeitsbedingungen gut sind, dass wir Nachwuchs rekrutieren können. Dann will man natürlich möglichst optimale Voraussetzungen anbieten. Man erhofft sich jetzt, dass durch diese gesteigerte Wahrnehmung vielleicht die ein oder anderen Schritte eingeleitet werden, dass diese Voraussetzungen, um Pflegekräfte zu rekrutieren, junge Ärztinnen und Ärzte zu begeistern für die jeweiligen Fachgebiete, dass das etwas eine positive Wendung nimmt. Ja.
Sie hatten es gerade schon angesprochen und das würde ich gerne als Abschlussfrage einmal formulieren. Was würden Sie sich wünschen? Was sollen wir lernen aus der Corona-Krise? Was können wir lernen aus der Corona-Krise? Und was würden Sie sich wünschen für Ihren Berufsstand, für sich persönlich, für das deutsche Gesundheitssystem? Was können wir lernen?
Es scheint wichtiger denn je zu sein, dass wir uns international vernetzen, dass wir uns wissenschaftlich schnell austauschen, dass wir gegebenenfalls für solche Situationen, und das ist aber auch, was jetzt passiert und was geübt wird, dass wir die Medien noch schneller nutzen, dass wir in wissenschaftlichen Fachzeitschriften in solchen Situationen sehr, sehr schnell publizieren können, dass die technische Infrastruktur grundsätzlich, Stichwort IT oder auch Videokonferenzen, dass diese Dinge ausgebaut werden. Das waren auch zum Teil Hindernisse. Man konnte nicht mehr auf Kongresse, auf Symposien gehen, die jetzt vielleicht ganz besonders interessant gewesen wären. Und so mit Webinars und ähnlichen Formaten gibt es schon anfänglich die ein oder anderen Erfahrungen, aber das ist sicherlich ausbaufähig. Und einen richtig großen Kongress oder eine Vorlesung zum Beispiel, die sind auch alle ausgefallen, das war technisch jetzt so ad hoc tatsächlich nicht leistbar, das über Videokonferenzen oder sowas durchzuführen in dieser Art. Das wäre etwas, wo man sicherlich vielleicht sagen kann, das können wir besser vorbereiten für das nächste Mal.
Dr. Koch, Sie haben viel gearbeitet in letzter Zeit. Danke Ihnen herzlich für Ihren Besuch. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank, sehr gerne.
Das war Folge 3 des SWR1 Podcasts Covid-19, was Ärzte und Helfer wirklich erleben, mit dem Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin des Klinikums Esslingen, Dr. Alexander Koch. In der nächsten Folge begrüßen wir dann Caitlin Lohner. Sie ist Rettungssanitäterin aus Balingen vom Deutschen Roten Kreuz Zollernalb. Sie hat eine riesige Anzahl an Corona-Verdachtsfällen gesehen, viele, viele Tests durchgeführt und Patientinnen und Patienten gefahren. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Geschichte.
Covid-19, was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Attassi in einem Podcast von SWR1.